Die Live-Aufnahme vom China-Webinar am 16. November 2022 mit dem Thema China nach 20. Parteitag – Auswirkungen für deutsche KMU. Die Aufnahme wurde für den Podcast leicht überarbeitet. Willkommen zu China Hotpot. Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Und somit möchte ich die vier Gäste von heute vorstellen. Und zuerst möchte ich die Corinna Abele Ihnen vorstellen. Und jetzt kommt die Seite mit der Experten. Und Corinne, ich freue mich sehr, dass du heute bist, hier bist. Und du bist Leiterin vom Außenwirtschaftsbereich von GTAI in Shanghai Office. Und du bist schon über 20 Jahre in China und Asien tätig, in Shanghai, Beijing und auch Taipei. Und deine Schwerpunkte sind auf Wirtschaftsentwicklung Chinas, insbesondere die Themen wie Technologiemärkte und aber auch industrielle Digitalisierung Chinas und sowie Umweltschutz und erneuerbare Energie und Wettbewerber in China. Und ja, du hast gesagt, nach 20. Parteitag ist vor Volkskongress im März 2023. Wie wahr ist das jetzt? Und bis dahin sind keine große Veränderung der bisherigen Covid-Maßnahme zu erwarten. Wir haben aber jetzt gemerkt, es gibt eine kleine Verbesserung für die Gäste, die vom Ausland nach China kommen, von 7 Tage im Hotel-Quarantäne auf 5. 5 Tage werden dieser kleine Schritt von Verbesserung andauern bis zum März Volkskongress. Was meinst du damit? Ich freue mich sehr, wenn du heute uns mal auch deine Meinung uns erklären kannst. Danke, dass du gekommen bist. Einen zweiten Gast möchte ich Ihnen vorstellen, Herrn Wolfgang Wiele. Wolfgang hat an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe studiert, also ein echter OWLer. Seit 35 Jahren ist er als Diplom-Ingenieur in Elektronik und Automation in der Firma KIB Automation KG tätig. Heute ist er technischer Vorstand von KIB in Deutschland sowie Board-Vorsitzender von KIB in China. Und China-Geschäft ist für KIB sehr wichtig und für ihn auch. Es ist klar zu erkennen, nach 21 ist er im Jahr 22 wieder für mehrere Wochen, fast mehrere Monate nach China gekommen und sehr, sehr lange Quarantänezeit zum Trotz. Also danke, dass du heute da bist. Du bist heute auch in Shanghai, kriegst alles, vieles mit. Und du sagtest, Ergebnis 20. Parteitag ist für dich nicht überraschend. Und auch du teilst die Meinung von Corinna, Ende Null Covid-Kurs ist nicht absehbar. Und aber du hast da deutlich gemacht, geopolitische Spannung steigt und Säbelrasse im chinesischen Meer, Klammer auf, jetzt können wir auch sehen, in Asienkonferenz, USA und China sind beide Länder mit höchster Besetzung quasi präsent. Und aber du fragst, wo ist eigentlich die Strategie von Deutschland? Das ist eine sehr spannende Frage. Schön, dass du heute da bist und ich freue mich auch auf den weiteren Gast, der andere Wolfgang, Wolfgang Hirn. Wolfgang Hirn ist quasi der bekannteste Schwabe in Berlin und er ist VWLer und Politikwissenschaftler, hat in Tübingen studiert. Bekannt ist er nicht nur als Wirtschaftsredakteur und Reporter bei der Manager-Magazin für China-Markt geworden, sondern auch durch zahlreiche Bestseller-Bücher, die er geschrieben hat über China. Seit 86 ist er regelmäßig in China gereist oder hat regelmäßig nach China gereist und seit 2020, seitdem er beruflich in die Pension gegangen ist, aber er ist richtig eher aufgedreht und hat dann ein Newsletter, fast der beliebteste Newsletter, China Hirn, herausgebracht und ich lese sehr gerne. Danke, dass du heute zwischen zwei Ausgaben quasi von deiner Newsletter Zeit gefunden hast. Und du sagtest politische Stimmung. Und Klammer auf, du bekommst natürlich viel mit in Berlin, Klammer zu, gegenüber China-Engagement der deutschen Wirtschaft wird immer kritischer. Das ist eine spannende Meinung. Was meinst du damit? Ist die wertorientierte Wirtschaftspolitik von Deutschland aktuell was ganz anderes wie die kritisierte Wirtschaftspolitik von Ideologie gesteuert in China? Ist es was ganz anderes? Gut, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns da deine Meinung erklären. Und ich freue mich sehr, an der Stelle noch Ihnen, unsere Teilnehmer, einen Überraschungsgast vorzustellen. Das ist nämlich die Frau Tamara Anthony. Und sie hat kurzfristig heute zugesagt, dabei zu sein. Frau Anthony, Tamara, wir sind ja per Du, ist Leiterin vom ARD-Studio in Beijing und Korrespondentin von ARD-Fernsehen. Und nach letzter China-Webinar im Mai, nachdem wir über die Lockdown in Shanghai, 3 Monate lang Lockdown in Shanghai berichtet haben, hat ein Gast von uns bei ihr ein Interview durchgeführt. Das ist nämlich in ein Dokumentationsfilm aufgenommen worden über die Lockdown-Situation. Sie finden auch im Chat dann diesen Link zu dieser Video, sehr spannend, das anzuschauen. Und Tamara, danke, dass du heute da bist. Und weil du ja der Überraschungsgast bist, möchte ich dir zuerst eine Frage stellen. Und dann biete ich auch natürlich die Chance, anderen Teilnehmer gegebenenfalls Frage an dich zu stellen. Vorhin hat ja Herr Zhang schon erwähnt, der Besuch von Kanzler Scholz in China vor einer Woche. Und du bist ja Expertin in dem Bereich Berichterstattung. Und meine Frage geht es um, was wird eigentlich in Deutschland über den Besuch berichtet und was sind die Schwerpunkte in China in der Berichterstattung über diesen Besuch? Ist es da gleich oder gibt es da Unterschiede?
Vielen Dank, Xiaolong. Ja, genau. Ich kann das ein bisschen zusammenfassen. Wir waren natürlich auch viel mit der Berichterstattung befasst. Wie alle wissen, konnten wir ja leider nicht vor Ort sein, sondern die Kollegen aus Deutschland von unserem Hauptstadtstudio sind dann in der Regierungsmaschine eingereist. Und wir haben das quasi auch immer nur dann quasi über unsere Kollegen, die dann ein Live-Signal aus der großen Halle des Volkes zu uns gesandt haben, abdecken können. Ich habe dann immer geschaut, wie wird in China dieser Besuch aufgenommen. Und das sicherlich Bemerkenswerteste ist, dass es einfach diesen Riesenunterschied gibt, wie wichtig in Deutschland China wahrgenommen wird, wie sehr einfach schon die Tage vor dem Besuch das Thema China die Medien bestimmten und wie umgekehrt Deutschland einfach nicht eine so große Bedeutung in China hat, wenn man zumindest in die Zeitung guckt und anschaut, wie der Besuch von Herrn Scholz gecovert wurde. Als gerade Scholz zu Besuch bei Xi Jinping war, habe ich mal auf Weibo geschaut und da hatte das Thema des Besuches von Herrn Scholz Platz 25 eingenommen und nach so absurden Themen wie tatsächlich auch der Kaninchenzüchter und viele sonstige Skandale und ähnliche Dinge. Und selbst in den Zeitungen, also in den Staatsmedien wie China Daily oder CCTV Plus, war ein großes Foto von dem Besuch der Präsidentin von Tansania an dem Abend zu sehen, aber nur ein kleines Foto von Olaf Scholz. Insofern hatte ich den Eindruck, muss man auch immer noch mal relativieren, wie unterschiedlich diese Wahrnehmungen der Wichtigkeit sind. Trotzdem war natürlich in den Abendnachrichten bei CCTV um 19 Uhr der Besuch ausführlich berichtet, aber da wird einfach ja jeder Termin von Xi Jinping in einer langen Fassung dargestellt. Insofern waren auch da dann 12 Minuten dem Besuch von Olaf Scholz gewidmet. Inhaltlich haben die deutschen Medien ja eher Kritik daran geübt, dass der Zeitpunkt ein falscher sei, und in der Wirtschaftsdelegation wurde, das hat viel für Kritik gesorgt in den deutschen Medien. Und insgesamt stand dieser Besuch ja unter dieser Frage, wenn sich China ändert und in Deutsch die deutsche Regierung eine neue China-Strategie ausarbeitet, inwiefern soll dann auch dieser Besuch einen anderen Charakter haben? Das war quasi so die Messlatte für diesen ganzen Besuch, wenn man sich die deutschen Medien angeguckt hat. Und in China dagegen waren die Medien vor allem haben immer die Gemeinsamkeiten herausgehoben, haben die wirtschaftliche Kooperation herausgehoben. Im Vorfeld hatte der Pressesprecher des hiesigen chinesischen Außenministeriums nochmal gesagt, China und Deutschland sind Partner und keine Rivalen. Insgesamt auch bei dem Statement von Xi Jinping war klar, es wird erwartet, dass es ein pragmatisches Umfeld geben sollte. Und die China Daily hatte dann sogar was geschrieben, was eher wie eine Warnung sich anhörte. Da hieß es, der Kanzler müsse sich auf pragmatische Zusammenarbeit konzentrieren, nicht auf Geopolitik. Denn dann sei es, Zitat, denkbar, dass der Pragmatismus deutscher Unternehmen auf dem chinesischen Markt belohnt werde. Insofern sind das schon sehr unterschiedliche Herangehensweisen und sehr unterschiedliche Auffassungen, die da in den Medien zu lesen waren.
Ja, danke dir, Tamara. Das war Tamara Anthony. Und anders als normalerweise im Fernsehen, du bleibst heute bei uns als Korrespondentin in Beijing von ARD Fernsehen. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne auch im Chat schreiben. Und ich begrüße auch die Gäste, die in der letzten Minute reingekommen sind. Ich habe gerade so ein bisschen mitbekommen, durch die Zeitumstellung ist da vielleicht in der Zeitangabe von uns da was durcheinander gekommen. Damit haben wir noch ein paar Gäste, die jetzt später reinkommen. Ich begrüße Sie natürlich auch ganz herzlich. Und ich würde gerne meine erste Frage in der Runde stellen an Corinne. Und wir haben ja vorhin schon mehrfach erwähnt, die Covid-Politik, Covid-Regularien. Du bist in Shanghai. Wir haben alle gehofft, nach dem 20. Parteitag, seit Monaten, wird alles anders sein. Ist es jetzt anders? Und welche Änderungen erwartest du in der nächsten Zeit bezüglich Covid-Regularien?
Ja, herzlichen Dank erstmal, dass ich da mit dabei sein darf, und habe auch ganz interessiert zugehört, wie die Berichterstattung eben so unterschiedlich war über den Kanzlerbesuch. Der Besuch fand in einer sehr schwierigen Zeit statt, das muss man ganz klar sagen. Und das hängt eben damit zusammen mit diesen Lockdown-Maßnahmen. Also ich war in Shanghai, während Shanghai im Lockdown war, und danach waren wir schon mal so ein bisschen mit allen kleinen Verbesserungen sozusagen zufrieden. Ja. Und ich hatte ja gesagt, ich erwarte keine großen Änderungen bezüglich der Covid-Maßnahmen vor dem Volkskongress im nächsten Jahr. Nun hat es ja erst vor wenigen Tagen ja eine verbale Äußerung gegeben. Also es gab auch entsprechende Regelungen, die rausgegangen sind, die tatsächlich Lockerung verheißen. Für mich sind ein paar Sachen sehr wichtig, aber auch mit Fragen hinterlegt, muss ich ganz klar sagen. Für ausländische Geschäftsreisende gibt es natürlich verschiedene Verbesserungen. Das eine ist, dass wir tatsächlich nur noch einen PCR-Test vor Abreise machen müssen innerhalb von 48 Stunden, um wieder nach China reinzukommen, nicht mehr zwei. Und das soll auch gelten für Flüge über Drittländer. Das ist auch so offiziell schon veröffentlicht. Wie das funktioniert, müssen wir mal abwarten. Ich kenne jetzt bislang noch keinen, der das nach dieser neuen Regelung angekommen ist. Aber es sollte zumindest funktionieren. Was natürlich auch sehr positiv ist, ist, dass verkürzt worden ist, du hast es schon gesagt, von 7 Tage Hotelquarantäne auf 5 Tage plus 3 Tage Heimquarantäne. Das ist eine Verbesserung, aber wir müssen auch mal klarstellen, mit was wir jetzt schon alles zufrieden sind, nicht? Also wird das tatsächlich die Geschäftsplanung komplett umschmeißen, wenn ich jetzt 2 Tage kürzer in der Hotelquarantäne sitze? Ich befürchte ehrlich gesagt nein. Ja, und insofern sind es tatsächlich nur Babyschritte, die wir hier sehen. Was für mich interessant ist, für die inländische Situation, ist, dass es kein Medium Risk Area mehr geben soll. Man muss vielleicht noch mal sagen, dass wenn wir im September geschaut haben, wir haben ungefähr fast 2000 High Risk Area gehabt. Und High Risk heißt, man kommt weder mehr oder weniger, also nicht raus und auch nicht rein. Medium Risk, da gab es dann ganz unterschiedliche Ansätze. Man muss auch dazu sagen, keiner weiß so genau, was eigentlich die Schwellen sind für Medium und High Risk Areas. Aber auf jeden Fall, diese Kategorie der Medium Risk Area soll wegfallen. Das wäre eine sehr große Erleichterung, wenn jetzt nicht die High Risk Area auf einmal dann ansteigen. Das ist ja auch noch eine Sache, nicht? Wie wird es denn jetzt uminterpretiert? Tatsächlich muss ich sagen, bin ich auch so ein bisschen ernüchtert. Ich denke wirklich, es gibt nur ganz, ganz kleine Babyschritte, die wir sehen werden, zwei Dinge sprechen dafür, dass es da keine große Änderung geben wird. Das eine ist natürlich, ist auch verwiesen worden in den herausgebrachten Vermeldungen, dass man natürlich die Impfrate erhöhen will und muss, vor allen Dingen bei der älteren Bevölkerung. Die liegt bei den Auffrischungsimpfungen, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei ungefähr 67%. Die Zahl ist aber im Prinzip zu vernachlässigen, weil keiner weiß, wann die stattgefunden haben im Abstand zu den ersten Impfungen und wie lange die jetzt schon zurückliegen. Also das ist alles eine große, große intransparente Zone, muss man ganz klar sagen. Der zweite Punkt, was ich noch sagen wollte, ist vielleicht noch mal ein ganz normales Beispiel, warum ich etwas skeptisch bin. In Shanghai fand ja die CIIE statt, eine Plattform, die ja dem internationalen Handel und der Investition gewidmet ist. Und es fand eine umfangreiche digitale Registrierung vorher statt, wo eben zweifache Tests erfordert waren, die ganzen Impfungen, ein Aufenthaltsprofil, wo man war. Ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Kriterien vergessen. Wenn man das alles erfolgreich hochgeladen hatte, dann war das sehr einfach reinzukommen, allein auf Gesichtserkennung. Aber sehr, sehr viele haben eben keinen grünen Pass bekommen. Und wenn das dann die Umsetzung ist, dass man die sozusagen die High Risk Areas oder Medium Risk Areas nach unten fährt, aber diese digitale Nachverfolgung Öffnungsmaßnahmen bringt, die Wirtschaft wieder anschieben kann, oder ob eben nach wie vor der Konsum nicht in Gang kommt und die Logistikketten unterbrochen, also oder zumindest verzögert und verteuert bleiben. Also ich bin sehr skeptisch. Ich sehe, es geht in die richtige Richtung, aber wie groß der Effekt ist, bin ich skeptisch.
Alles klar. Danke für die ausführliche Erklärung. Ja, ich sehe genauso kleine Schritte in die Verbesserung. Aus der Perspektive von Unternehmer und Top-Manager, Wolfgang Wieder in dem Fall, wie ist eigentlich dein Erlebnis, Geschäftsalltag heute, 2022 im Vergleich zu der Zeit von 2019, als noch gar kein Covid es gibt?
Ja, es wurde jetzt schon, hallo erstmal in die Runde, es wurde jetzt ja schon erklärt, was alles jetzt sich geändert hat in den letzten Tagen und Wochen. Also vor 2020 war halt Reisen und auch die Kosten für Reisen und auch die Unterbringung von Leuten eine komplett andere Situation als in dem Zeitraum jetzt bis aktuell November 2022 war. Ich erinnere nur, dass wir bis Mitte dieses Jahres noch eine sogenannte PU-Einladung gebraucht haben, um überhaupt reisen zu können. Die ist auch nicht mal so ganz einfach zu bekommen und hat wir rechnen immer damit so 2 bis 3 Monate Beantragungszeitraum, und dann war die, in der Regel hat es dann auch funktioniert, aber sicher war es auch nicht. 21 Tage, 14 plus 7 Quarantäne bis Juni, Ende Juni. Auch nicht so schön. Plus dann noch die Unsicherheit, dass die Flüge überhaupt stattfinden. Also der sogenannte Bann der Flüge, wenn mehr als 5 oder 10% Covid-Patienten oder Patienten ist ja vielleicht schon auch so, Covid-Passagiere transportiert wurden, hat natürlich auch nicht gerade dazu geführt, dass eine Planungssicherheit da war. Das alles scheint jetzt etwas besser zu werden. Das muss man erst mal sehen. Auch die Flugpreise, die bis Ende des dritten Quartals in der Größenordnung über 10.000 Euro für Business und um die 5.000 Euro für Econoflüge waren, sind nicht gerade motivierend gewesen. Das Ganze wird sich jetzt ändern. Was für uns eben ganz wichtig ist, dass sich aktuell scheinbar dieser Bann der Flüge nicht mehr stattfindet. Also jeder Flug, der angekündigt ist, findet auch statt, es sei denn, es gibt technische Gründe, die dagegen sprechen. Die zweite große Erleichterung, die wir jetzt glauben zu spüren, ist, dass die Quarantäne innerhalb des Reisens von China wegfällt. Also wenn ich einmal eine Quarantäne bei der Einreise durchlaufen habe von 5 plus 3, dann kann ich damit wohl innerhalb von China reisen, so zumindest die Ankündigung. Muss auch noch mal überprüft werden, ob das dann auch so praktiziert wird. Also wir sehen den Peak der Schwierigkeiten, haben wir gesehen, so bis Juni diesen Jahres 2022 mit den all den genannten Einschränkungen, PU-Einladung, lange Quarantäne und Unsicherheiten bei den Flügen, hohe Flugkosten, hohe Unterbringungskosten und Schwierigkeiten bei der Reise innerhalb von China. Das ist jetzt etwas besser geworden oder scheint besser zu werden in den letzten Wochen. Von daher ist die Situation, wir warten jetzt ab, was sich in 2023 nach dem Frühlingsfest ergibt, wie sich dann das Ganze gestaltet. Also es ist etwas einfacher geworden, aber immer noch deutlich aufwendiger, als es vor der Covid-Zeit, also bis Ende 2019, Anfang 2020 der Fall war.
Danke dir, Wolfgang. Und nachdem wir so grob erfahren haben, was ist die aktuelle Situation in China zur Covid-Zeit, quasi unser erster Abschnitt, mache ich eine kurze Pause. Wir haben eine Meldung aus dem Chat und Dr. Mercher aus Taiwan, ich meine, der in Taiwan arbeitet und lebt. Und der hat eine Frage gestellt. Ich denke, das geht ganz gut an dich, Tamara. Er fragt, ob in China auch berichtet wird über die Dreiparteiregierung, also / Minderheitsregierung. Ich bin da politisch jetzt nicht sicher, ob das so die Bezeichnung richtig ist. Und andere Gäste fühlen sich fühlt ihr euch auch frei, das zu ergänzen?
Ich mache einfach mal den Anfang. Genau zur Drei-Parteien-Koalition. Gerade im Vorfeld von dem Besuch von Herrn Scholz war das schon immer wieder Thema, vor allem, weil eben dann hervorgehoben wird, dass es ja auch andere Stimmen in der Regierung gibt, die auf eine andere China-Politik drängen. Und wenn man sich jetzt eher so die nationalistische Global Times anguckt, dann wird halt schon auch darauf verwiesen, dass eben, ich weiß nicht, ob sie direkt als China-Feinde bezeichnet wurden, aber es ist schon so, der Duktus ist, die junge Außenpolitikerin fährt einen anderen Kurs und darum sind wir glücklich, dass jetzt Scholz der Pragmatiker ist. Also so diese, das ist schon ein Thema, man hat das Gefühl, da wird wie so ein Keil reingeschoben, aber ja, es ist ein Thema, dass das eine Drei-Parteien-Koalition ist und das ist hier sehr, sehr präsent.
Ja, gut, dann würde ich jetzt unser nächster Abschnitt der Runde starten, und zwar über die Chinas Parteitag und die Rolle von Chinas Parteitag für die Wirtschaft. Ich habe den Eindruck, selten wird über einen Parteitag so massiv berichtet aus deutscher Perspektive, was in China passiert. Und welche Rolle jetzt an dich, Wolfgang, hier in dem Fall, welche Rolle spielen eigentlich Parteitage Chinas für die Wirtschaftspolitik? Was kann man aus den letzten 30 Jahren Geschichte eigentlich lernen? Ah, Wolfgang, du bist noch gemutet.
Jetzt müsste man mich hören, ja?
So ist das, klar, ja, und deutlich.
Die Antwort wird für manchen überraschen. Also den Parteitage sind gar nicht immer so große Weichenstellungen, was die Wirtschaft anbetrifft, eher was die Personen anbetrifft. Und das war ja dieses Mal mit der dritten Amtszeit von Xi Jinping ganz wichtig und seine neuen Gefolgsleute im Ständigen Ausschuss und Politbüro und dann auch im Zentralkomitee. Also ich sehe bei der Wirtschaft gar nicht so entscheidende Weichenstellungen nach dem Parteitag. Ich nehme eher ein Weiter-so. Vielleicht interessanter wird sein, was nächstes Jahr im Frühjahr dann auf dem Nationalen Volkskongress wirtschaftlich auch besprochen und entschieden wird. Und dann wird man ja auch wissen, wer eigentlich so das Core-Team sein wird, was zukünftig die Wirtschaftspolitik bestimmt. Und das werden natürlich Leute aus dem Politbüro oder aus dem Ständigen Ausschuss sein. Und das sind durchaus, wie ich finde, interessante, auch wirtschaftsorientierte Technokraten dabei. Also im Prinzip aber ein Weiter-so, das heißt weiterhin die Dual Circulation, Stärkung der heimischen Wirtschaft und auch Bekämpfung des sozialen Ungleichgewichts, Stichwort Common Prosperity und auch Fortsetzung der Innovationspolitik und auch bei Hightech-Industrien unabhängiger zu werden.
Ja, danke dir für die Perspektive aus Deutschland. Ich würde gerne die Perspektive aus China sehen, und zwar an Herrn Zhang. Was ist die wichtigste Information aus seiner Perspektive aus dem Parteitag für die Arbeit als Wirtschaftspromotions Office für diese Wirtschaftszone Wuxi-Xishan? Zhang先生,你觉得最重要的是从这次的二十大里面得到什么信息?
这次中国共产党的第十二十大全国代表大会是全党全国各族人民迈向全面建设社会主义现代化国家新征程向第二个百年奋斗目标进军的一个关键时刻，召开的一次十分重要的一个大会。那其实本次二十大报告总共是分为十五个部分。作为国家级开发区的招商部门。 加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，是我们重点学习的这个部分。那我刚才的 PPT 中也有结合我们开发区的政策来分享这一内容。Also,
dieser Parteitag laut Herrn Zhang ist deswegen auch wichtig, weil das ist ja zwar der Beginn von der 200 Jahre Geschichte von der chinesischen kommunistischen Partei, und hier hat er uns erklärt, es gibt insgesamt 15 Kapitel von der Zusammenfassung von der 20. Parteitag. Diese Kapitel über die qualifizierte Entwicklung und eine verbesserte Wirtschaftsclusterung, das ist dann die Schwerpunkt, was für ihn wichtig ist. Er hat vorhin schon mal kurz erläutert. Zhang Xianxian, 你继续.
那根据二十大会议精神，我们产业发展体系没有发生变化。 仍然是围绕半导体、生物医药、智能装备、光电信息等具有发展潜力的高科技领域进行招商。那同时，外资项目对于我们开发区来说仍然是非常受欢迎的。我们已经连续两年出台了外商投资政策，而且政策力度也是在不断加码。相信随着二十大会议精神的落地，明年的招商政策将会更加的一个开放。
Also ähnlich wie unsere Experten auch schon anderweitig gesagt, es gibt keine größere Veränderung für die Industriepark von Xishan, weder auf die Fokussierung von diese erwähnten Industriesektoren, aber auch von Openness, also Öffnung zu den ausländischen Investitionen, und sogar die Promotionspolitik ist noch besser geworden. Und er erwartet, dass nächstes Jahr sogar noch die Politik noch besser werde, so laut Herr Zhang, die Perspektive nach 20. Parteitag. So. Und was bedeutet das für die deutsche Unternehmer, würde ich gerne von Corinna wissen. Corinna, welche Trends siehst du in Zusammenarbeit zwischen China und ausländischen Investoren und ausländischen Firmen? Wird dieser Decoupling-Kurs nochmal bestätigt? Vorhin hatte Herr Zhang eher gesagt, man wird, glaube ich, noch offener sein. Was heißt das?
Ich denke, dass man mit der Definition von Decoupling ein bisschen vorsichtig sein muss. Aus meiner Sicht gibt es da zwei verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist ein durch industriepolitische oder eben auch politische Strategien forciertes Decoupling. Das gibt es auf beiden Seiten. China hat natürlich vorher schon mit seiner Made in China 2025 Strategie auf diese Self-Sufficiency hingewiesen. Ja, das ist ja im Prinzip de facto ein sich abkoppeln von Abhängigkeiten vom Ausland, vor allen Dingen bei Technologiekomponenten oder eben natürlich Halbleiter und so weiter. Wie schwer das tatsächlich umzusetzen ist, das wissen wir jetzt inzwischen natürlich auch, und wir sehen auch die Anfälligkeiten. Die USA haben ja verschiedene Maßnahmen in letzter Zeit ergriffen, die das nochmal deutlich gemacht haben. Und natürlich, wir sehen auch Decoupling sozusagen von der westlichen Seite aus, von Europa, von Deutschland, dass wir sagen, wir wollen unsere Dependenz, unsere Abhängigkeiten verringern und deshalb eben eine einseitige Abhängigkeit durch resiliente Lieferketten ersetzen. Das bewirkt natürlich auch ein Decoupling und ein Nearshoring. Also das sind politische Argumentationen, die auf geopolitischen Risiken beruhen. Was macht denn der Unternehmer? Aus meiner Sicht macht er zum Teil in China, wer schon in China ist, ein faktisches, ein unternehmerisches Decoupling, nämlich, dass er sagt, ich möchte von all den Risiken, die Risiken verringern und versuche deshalb näher an den Kunden zu sein. Das heißt, meine Lieferketten zu lokalisieren in China und mich in China auch. Also das hat verschiedene Aspekte, ja. Und diese stärkeren Lokalisierungstendenzen, denen kommen natürlich die angesprochene, ja, weitere Upgraden der Wirtschaft, wenn ich im richtigen Bereich unterwegs bin, im technologienahen Bereich, im High-End-Equipment und so weiter, wo ja sehr viele KMUs unterwegs sind, nach wie vor auch in der Digitalisierung, Automatisierung, da kommt das natürlich entgegen. Also deswegen, man muss sehr schauen, wie sich das auswirkt. Wer noch nicht in China ist, wird er nach China gehen? Das ist eine hochinteressante Frage. Da gilt es natürlich eben, diese Risiken abzuwägen. Die Supply Chains, die haben sich einigermaßen wieder erholt, aber es sind natürlich diese geopolitischen Risiken, die verstärkt hier arbeiten. Und ich denke, der eine oder andere, das haben wir ja auch bei der Asien-Pazifik-Konferenz jetzt gesehen, sieht auch die Möglichkeit, sich in den RCEP-Raum oder in den ASEAN-Raum hineinzubegeben und von dort aus möglicherweise dann den chinesischen Markt zu bedienen.
Ja, du hast vollkommen recht. Man muss sehr vorsichtig sein, mit solchen Schlagwörtern behandeln oder zu arbeiten. Decoupling, das kommt darauf an, von welcher Perspektive man auf das Thema guckt. Ein ähnliches Beispiel habe ich neulich auch einen Fall. Es geht um die Politik oder von die Strategie von China plus eins. Und von mancher Perspektive heißt das, man muss diversifizieren. Von mancher Perspektive heißt es aber, China ist die Basis plus eins. Das wird nochmal bestätigt, dass China super wichtig ist. Das ist ja quasi wie Yin und Yang von beider Seite, wie man das auch guckt. Ne? Insofern sollen wir auch wirklich vorsichtig sein mit solchen Schlagwörtern. Aber manchmal ist nicht so ganz vorsichtig in der Politik. Ich sage das mal einfach so, auch wenn ich da politisch unparteiisch bin. Und deutsche Wirtschaftspolitik ist scheinbar gegenüber China jetzt kritischer geworden. Und das wurde ja schon ein paar Mal auch in der Runde erwähnt. An dich, Wolfgang Hirn. Du hast ja in Berlin sicherlich gute Kanäle. Was bedeutet das eigentlich für die KMU aus Deutschland?
Ja, wir haben ja, die neue Regierung hat ja eine wertegeleitete Außenpolitik oder auch, so heißt es im Wirtschaftsministerium, eine wertegeleitete Außenwirtschaftspolitik. Das heißt im Prinzip weniger China, mehr Diversifizierung. Und beschleunigt wurde diese neue China-Politik, sage ich jetzt mal, auch natürlich durch den Einmarsch der Russen in der Ukraine, die nochmal unsere Abhängigkeit gezeigt hat bei Russland von Energie und jetzt bei China eben von Handel und Investitionen, und deshalb in allen Teilen, ob in Politik oder auch in den Medien und auch den Wirtschaftsverbänden, die Rede vom Klumpenrisiko, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen soll und eben diversifizieren soll. Das heißt, in andere Märkte wie Südamerika oder Asien oder auch gar Afrika zu gehen. Es kommt das Stichwort Friendshoring oder Nearshoring. Friendshoring bedeutet, dass man vor allem in befreundeten, sprich demokratischen Staaten investieren soll. Aber was bedeutet das? Das hat kürzlich Nicola Leubinger-Camilla, die Chefin von Trump, ganz klar gesagt. Ich zitiere sie jetzt. Nur noch 6% der Staaten weltweit sind lupenreine Demokratien. Wenn wir uns nur noch auch mit diesen Staaten beschäftigen machen, können wir von unseren Wohlstand nicht mehr halten. Deswegen die Frage, wie soll dieses Nearshoring oder Friendshoring oder dieses Diversifizieren funktionieren? Wer entscheidet letztendlich, in welchen Ländern man noch investieren darf oder mit denen man Handel treiben darf? Wer entscheidet, wann ein Unternehmen von einem Land, also zum Beispiel China, abhängig ist? Das Wirtschaftsministerium? Dort sagt man natürlich, nein, klar, Investitionsentscheidungen seien natürlich Sache der Unternehmen. Aber man wolle die Investitionsströme schon etwas lenken, zum Beispiel durch die etwas restriktivere Vergabe von Bürgschaften, Stichwort Hermes-Kredit. Das sind also schon, ist eine neue Handelspolitik, hat ja auch Robert Habeck soeben in Singapur nochmal ganz klar gesagt. Und was bedeutet das aber für die Unternehmen? Zunächst mal ganz große Unsicherheit. Das zeigte sich auch eben auf dieser gerade zu Ende gegangenen Asien-Pazifik-Konferenz der Wirtschaft in Singapur. Und diese Unsicherheit war vor allem bei KMUs zu spüren. Denn sie fragen sich, sollen wir, dürfen wir noch in China investieren? Was sind für mich Alternativen? Südostasien? Wenn ja, wo? Kann ich mir das aber überhaupt leisten? Als KMU habe ich nicht so diese Möglichkeiten wie Konzerne. Ich habe gar nicht so viel Manpower und ich habe auch nicht so viel Geld. Und Konzerne müssen sich nämlich nicht diese Frage stellen, denn sie sind ja schon überall. Deshalb verstehe ich auch die politische Aufforderung zum Diversifizieren nicht ganz. Siemens und Bosch sind doch schon längst in Südostasien oder in Lateinamerika. Und die Konzerne haben auch betont, ich verweise auf den FAZ-Gastbeitrag 8 deutscher Konzernchefs vom vergangenen Donnerstag, dass sie in China bleiben werden und auch da zum Teil weiter investieren wollen. Und ich glaube, wir können uns ein Abkoppeln von China überhaupt nicht leisten, denn er würde wirklich Wohlstandsverluste hierzulande bedeuten. Und das jetzt gerade in einer Phase, wo wir in eine Rezession schlittern, auch noch das China-Geschäft in Frage zu stellen, halte ich für sehr problematisch. Wobei, es geht ja nicht um ein reines Decoupling, alles raus aus China. Es geht weniger China. Aber das hört sich sehr allgemein sehr nett an, aber wie es in Praxis funktioniert, sehe ich große Schwierigkeiten.
Danke, Wolfgang. Nochmal ein Hinweis, dein Mikrofon wurde häufig vom Papier beeinflusst. Also das nochmal am Rande für das bessere Erlebnis für uns alle. Ja, danke für deine Inputs und wir haben hier eine klare Meinung. Auf anderer Seite, ich kann von chinesischer Seite auch bestätigen, von meinen Kunden, die auch KMU sind aus Deutschland, bekomme ich auch häufig mit, ihre größte Sorgen sind, tatsächlich ist China noch sozusagen offen für sie, sind sie noch weiter willkommen nach China. Also offensichtlich sind die Unsicherheit auf beiden Seiten. Und wir haben hier nochmal eine Wortmeldung aus Taiwan, interessanterweise heute. Und Dr. Metzger, nochmal grüßen Sie. Sie haben gefragt, gibt es in Wuxi noch ein Start-up-Ökosystem in Biomedizinsektor? Das würde ich natürlich gerne jetzt die Frage weitergeben. 张先生，我们有一位参会者说，在无锡有没有有关于我们生化方面的生物医药方面的这个就是创业的机会和创业的这个板块？有，因为其实无锡的两大地标型产业，一个是集成电路，那另外一个的话就是生物医药了。那
两个其实在我们无锡当地都是产值破千亿元的一个产业，那其中国外最具代表的生物药公司，那就是阿斯利康，在我们无锡有三个工厂。那国内有代表性的话就是药明康德，那其实它的一系列上下游的产业链都是配套非常完善的。
Also Dr. Möscher, klares Ja, ist 100 Milliarden RMB-Sektor in Wuxi und detaillierte Informationen kriegen Sie sicherlich über uns die Kontaktdaten mit Herrn Zhang und wir würden weitergehen mit unserem eigentlichen Programm. Und ich habe hier nochmal eine Frage an Wolfgang Wieler hier. Wir gehen jetzt einen Schritt nochmal weiter für die Ausblicke, also für die nächste Phase sozusagen von der Unternehmen. Und Planungsperiode von einem privaten Unternehmen ist häufiger kürzer, als China das tut. China hat ja Ziele für 2035, sogar 2050 definiert. Und im privaten Sektor denkt man maximal vielleicht 3 bis 5 Jahre, wenn Familienunternehmen ist vielleicht noch ein bisschen länger, wenn böse notierte noch kürzer. Welche Risiken und Chancen siehst du eigentlich in 3 bis 5 Jahren für KIB in China-Geschäft?
Naja, es wurde jetzt schon mehrfach gesagt, dass das Ganze sich ein bisschen seit Beginn von der Covid-Zeit ein bisschen schwieriger ist zu planen, was die Aktivitäten in China angeht. Für uns war es nicht wirklich überraschend, weil wir hatten schon immer mit diversen Änderungen in China, sind wir konfrontiert worden und mussten uns darauf einstellen. Deswegen ist es sicherlich jetzt eine der größeren Änderungen gewesen, aber insgesamt sehen wir die Möglichkeiten für den Mittelstand und da speziell bei den Investitionsgütern mit den sogenannten Hightech-Ansprüchen, also Energiesparen, als gut an und der wird weiterhin ein Markt sein. Wir müssen halt das, was wir schon immer ganz gut gekonnt haben und auch weiter betreiben, wir müssen die Innovation voranschreiten. Das ist schwieriger geworden, weil die chinesischen Wettbewerber haben natürlich auch viel gelernt aufgrund der letzten Jahre durch Joint Ventures, aber auch durch Selbsterarbeiten. Also Innovation ist ein Thema. Wer die Innovation betreibt und nach vorne bringt, wird auch in den nächsten Jahren in China erfolgreich sein. Auch ganz bestimmt geprägt durch Themen wie jetzt die Umwelteinflüsse, die Verbesserung der Effizienz von Maschinen, von Energien. Das ist natürlich auch in China ein Thema. Da sind wir in Europa, speziell in Deutschland, doch ganz gut dabei. Ich will nicht sagen führend, aber dabei. Also Innovation ist ein Thema. Wer Innovation in seiner Geschäftspolitik fest verankert hat, was eigentlich alle machen, also auch lebt, der wird auch in den nächsten Jahren in China Erfolg haben. Wir gehen zumindest davon aus. Ein zweiter ganz interessanter Aspekt, der sich jetzt in den letzten Wochen eingestellt hat, ist immer mehr und mehr Fragen nach, wie ist eigentlich die Politik der Europäer, speziell der Deutschen Richtung China, unter dem Aspekt, dass sich mehr und mehr der amerikanische Handel als schwierig gestaltet. Also die Produkte, die aus Amerika kommen, werden zunehmend kritisch betrachtet aufgrund der politischen Situation. Und da muss natürlich ein Ausgleich her. Und dieser Ausgleich, der wird durchaus auch bei europäischen deutschen Firmen gesucht. Das ist auch mal eine ganz gute Chance für uns, von dieser gesamtpolitischen Situation zu profitieren. Aber insgesamt schätzen wir die Situation für mittelständische Unternehmen aus dem Bereich der Innovationsgüter als positiv ein. Wir möchten nur eben das Ganze flankiert sehen mit einer Strategie der Bundesregierung. Weil Wettbewerb ist immer auch so gut, wie dann die Möglichkeiten für die anderen Mitbewerber auch geschaffen sind oder eben nicht geschaffen sind. Also wir erwarten uns da klare Ansagen, bis wenn es möglich ist, noch in diesem Jahr, um einfach auch ein Stück weit da Sicherheit zu bekommen, dass wir ähnlich gestellt werden wie unsere anderen Marktbegleiter.
Ja, vielen, vielen Dank. Und bin gespannt auf eure Strategie und eure Maßnahme jetzt in China nach Covid-Zeit. Ihr seid bis jetzt sehr erfolgreich gewesen. Ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg. Ich habe somit eine letzte Frage, die wir quasi offiziell jetzt an unsere Experten haben. Ich will nur damit sagen, Sie haben noch Möglichkeit, ein, zwei Fragen im Chat zu stellen. Das können wir noch schaffen. Die letzte Frage von mir geht es eigentlich an Herrn Zhang wieder. Herr Zhang, Sie haben gesagt, Sie wollen deutsche Investoren willkommen heißen. Was tun Sie konkret in Richtung Kommunikation, in Richtung Deutschland, in Richtung deutscher KMU? 张先生，你说你欢迎德国的这个投资，那具体来说， 2023年你会做什么样的这些沟通工作呢？
2023年。都华，其实在疫情之前，德国一直是我们境外招商活动的一个重要一站。那其实在疫情之前，也就是2018年和2019年，我们分别在德国雅城和斯图加特举办了一场那个招商活动。那在2023年，我想在中国防疫政策允许的一个条件下，我们也是将会联合 China Team 在德国举办一场活动。那如果有企业有投资中国的需要，或者想要了解我们开发区的政策，我们也是可以安排专程拜访，当面深入交流。那另外，为了更好的展示西山开发区以及与德国当地企业更好的一个互动，那我们也是计划在汉诺威设立一个我们政府的一个分支机构。
Herr Zhang sagt, deutsche Wirtschaft ist schon immer wichtig, deutsche Unternehmen sind schon immer wichtig gewesen für China, lange Zusammenarbeitshistorie. Und in Zukunft wird wird diese Development Zone nach Deutschland aktiv Kommunikation betreiben. Wir organisieren, also Sie organisieren da auch vor Ort Veranstaltungen in Deutschland, wenn Covid-Politik das erlaubt. Und plane sogar eine Repräsentanz in Deutschland zu errichten, möglicherweise in Hannover. Ich freue mich natürlich für Peter, der Wirtschaftsförderungskollege aus Hannover. Er wird sich sicherlich freuen. Also wir freuen uns, wenn da die Information, das Austausch intensiv bleiben. Das ist immer die beste Methode, um Missverständnisse zu eliminieren oder zu reduzieren. Und wir haben zahlreiche Fragen aus der Chat. Ich möchte zuerst die Frage von Frau Förster, Laura Förster, stellen an Herrn Bieler. Wie wirkt sich das Festhalten an der Zero-Covid-Politik und die damit verbundene Herausforderung für Ihr China-Geschäft auf das Risikomanagement von KIB aus? Also das dreht sich wieder um Zero-Covid-Politik. Und du hast schon sicherlich geantwortet irgendwo, aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen für Frau Förster nochmal sagen.
Also dadurch, dass jetzt die Reiserestriktionen langsam zurückgenommen werden, ist es sicherlich neben Besuchen von Deutschland nach China auch wieder möglich, umgekehrt zu reisen. Und damit ist die Situation, nähert sich einer Situation wie Ende 2019 an. Also für uns war die Zeit von 2020 jetzt bis Ende 2022, also diese 3 Jahre, war natürlich extrem unbefriedigend. Kommunikation im Wesentlichen nur über Internet, in Betriebnahmen durch Service und andere Mitarbeiter fast nicht möglich mit vernünftigem Aufwand. Das Ganze wird sich jetzt entspannen und von daher sehen wir dieses Thema mit einer Perspektive von vielleicht 6 Monaten als beendet an.
Okay, danke dir. Und wir haben, ich habe nicht mich überrascht, dass da eine Frage bezüglich Hamburger Hafen Beteiligung kommt. Die stelle ich gerne an Tamara, falls du das machen würdest. Und wie wird eigentlich über die Beteiligungsversuche von Elmos und auch die Beteiligung in Hamburg Hafen, Stichwort in China eigentlich gesehen und diskutiert?
Also genau, es wird ja hier dann anders wahrgenommen. Ne? Es wird dann nicht von einer Einflussnahme der deutschen Regierung gesehen, sondern als eine pragmatische Entscheidung. Also und vor allem war es einfach kein großes Thema. Man musste schon sehr suchen, um überhaupt Artikel zu dem Thema Costco in Hamburg oder Elmos zu finden, aber wenn, dann war es eben quasi erwartbar in der Linie eine richtige Entscheidung des Kanzlers und eine Politisierung in dem Verbot des Einstiegs bei Elmos.
Okay, danke dir, Tamara. Wir haben leider heute keine weitere Zeit mehr und ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich, bedanke mich bei allen für die aktive Mitgestaltung dieser Veranstaltung. Eine Minute später haben wir angefangen, eine Minute später haben wir jetzt auch vor zu beenden. Die Tagesschau beginnt um 17.01 Uhr China-Zeit, um dabei bei dem Thema zu bleiben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Geschäftsleben, am besten mit China und in China, natürlich auch in Taiwan. Grüße, Dr. Mercher. Wenn Sie da Kontaktdaten brauchen, kontaktieren Sie uns bitte direkt. Wir machen dann die Brücke. Und Ihnen alles Gute und bis nächstes Mal. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.